Auch von mir, Herr. Guten Morgen, liebe Schwestern und Brüder. Ich freue mich, dass ich heute zusammen mit euch Gottesdienst feiern darf und muss sagen, das hat mir schon gefallen, hier die Lieder zu hören, innerlich still zu werden. Das ist auch eine ganz gute Möglichkeit. Man kann auch im Herzen singen, nicht nur mit den Stimmbändern. Und danke, Mirjam, für dein herzliches Willkommen. Ja, der Predigttext heute, der steht im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, in den Versen 1 bis 11. Ich hoffe, Sie können mich gut verstehen. Paulus schreibt über die Frage, wann das geschehen wird, Brüder und Schwestern, zu welchem näheren Zeitpunkt es eintreten wird, brauchen wir euch nichts zu schreiben. Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag des Herrn so unvorhergesehen kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Menschen sagen, alles ist ruhig und sicher, wird plötzlich Gottes vernichtendes Strafgericht über sie hereinbrechen, so wie die Wehen über eine schwangere Frau. Da gibt es kein Entrinnen. Ihr aber lebt ja nicht in der Dunkelheit, Brüder und Schwestern, so dass euch der Tag des Herrn wie ein Dieb überraschen könnte. Ihr alle seid vielmehr Menschen, die dem Licht und dem Tage hören. Und weil wir nicht mehr der Nacht und der Dunkelheit gehören, wollen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. Wer schläft, tut es in der Nacht. Und wer sich betrinkt, tut es in der Nacht. Wir aber gehören dem Tag und wollen deshalb nüchtern sein. Wir wollen Glauben und Liebe als Panzer anlegen und die Hoffnung auf Rettung als Helm. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Gericht verfallen, sondern dass wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet werden. Er, unser Herr, ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben. Das gilt für uns alle, ob wir noch am Leben sind, wenn er kommt, oder ob wir schon verstorben sind. Macht also einander Mut und helft euch gegenseitig weiter, wie ihr es ja schon tut. Amen. Bei vielen Anlässen ist mir eine Bitte sehr wichtig. Herr, gib mir das rechte Wort zur rechten Zeit. Denn ihr alle wisst, wie entscheidend es ist, dass man ein Gespür hat für die Situation und für das, was jetzt dran ist. Das gilt im ganz normalen Leben. Es gilt für unser Miteinander, was wir zueinander sagen. Und es gilt auch im Glauben. Was hat die Stunde geschlagen? Was ist jetzt dran? Wie müssen wir die aktuelle Zeit verstehen? Ich denke, das ist eine Frage, die uns alle umtreibt. Und da kommt jetzt der Predigttext hinzu mit seiner Endzeitrede. Da ist ja auch von der Zeit die Rede. Macht es das einfacher? Oder noch schwieriger? Beim Nachdenken über den Text und über unsere Zeit sind mir drei Fragen wichtig zu antworten und einige Antworten dazu, und die möchte ich mit euch teilen. Die erste Frage: In was für einer Zeit leben wir? Was für Besonderheiten können wir erkennen? Die zweite Frage: Wer sind wir in dieser Zeit? Oder auch so zugespitzt, wer sollten wir sein, gerade jetzt in dieser Zeit? Und das Dritte, wozu leitet uns das Bibelwort in dieser Zeit eigentlich an? Was lehrt uns der Apostel? Was ist zu tun? In was für einer Zeit leben wir? Natürlich fallen uns sofort die Dinge ein, die mit der Corona-Pandemie zu tun haben. Sie greifen ja in unser Leben ein, mehr und tiefer als irgendetwas, das wir seit dem Krieg erlebt haben. Und die Maßnahmen, einigermaßen diese Erreger zu bekämpfen, das sind inzwischen so umfangreich und so gewichtig, dass uns auch das manchmal Angst macht, was wir das alles noch für Folgen haben. Finanziell, psychisch, psychologisch, du hast die Kranken angesprochen, die jetzt wieder ganz einsam sind, aber Zuspruch bräuchten, die Alten, noch darf man sie besuchen, hoffentlich kommt es nicht mehr so weit, dass sie isoliert bleiben. Aber das ist nur ein Teil von dem, was die gegenwärtige Krise ausmacht. Immer wieder wird gesagt, ja, Corona wird vorbeigehen, aber eins wird bleiben. Das, was wir auch erlebt haben, der Klimawandel, dass es immer wärmer wird. Gestern saßen wir auf unserem Balkon und haben im Freien einen Kaffee getrunken, einfach so im Hemd, Mitte November. Schön. Aber man fragt sich auch, oh, ja. Und auch das wird wohl tiefgreifendere Einschnitte und Veränderungen in unserem Leben mit sich bringen, als wir es heute schon denken können. Und auch das macht Sorge. Die Wahl in Amerika. Ja, also da wurde schon genug geredet, aber es war doch einfach beklemmend mitzuerleben, wie blockiert eine solche riesige Nation sein kann, wenn sie so gespalten ist und sich zwei fast gleich starke Lager gegenüberstehen und es keine Brücken gibt. Verrückt. Aber die Gefahr besteht nicht nur in Amerika. Und der gesellschaftliche Zusammenhalt. Man mag ja verschieden denken, auch über die Maßnahmen, die es jetzt gibt. Aber dass solche Querdenker meinen, sie seien ganz aus Eisen und bräuchten keinen Mundschutz und könnten dicht beieinander stehen und würden sowieso nicht krank, also das verstehe ich nicht. Der gesellschaftliche Zusammenhalt, auch der ist mehr in Frage gestellt als irgendwann. Ihr Lieben, noch vieles könnte man nennen. Was sagt der Apostel Paulus dazu? Und er bringt etwas ins Spiel, was in all diesen Dingen heute kaum eine Rolle spielt und im normalen Gespräch oft auch nicht. Er erinnert uns, dass wir über die Beobachtungen zur Zeit, die wir alle machen, eines mitzubedenken ist. Es ist die Tatsache, dass Gott präsent ist in unserer Zeit. Und dass Gott auch einen Plan hat mit dieser Welt und Menschheit. Und dass es darum auch richtig ist und wichtig zu fragen, wie stehen denn die Zeiger an Gottes Uhr? Was ist denn von ihm her gesehen jetzt richtig und wichtig? Sollen wir diese Dinge als apokalyptische Zeichen verstehen? Zeichen, die hindeuten auf die baldige Wiederkunft unseres Herrn. Immerhin werden ja auch in den Endzeitreden der Evangelien, ein Ausschnitt haben wir gehört, auch Seuchen und Pestilenz genannt, als Zeichen eines Gerichtes, das die Menschheit trifft. Unser Bibeltext spricht das Thema an, aber doch sehr vorsichtig. Immer wieder betont Paulus, niemand weiß weder Zeit noch Stunde und macht keine Kalender, wo er dann denkt, und jetzt kommt das und dann kommt das und so. Da warnt er sehr davor. Aber er sagt auch, es wird kommen und alle werden es sehen und alle werden es erleben und es kommt, wenn es keiner erwartet. Alle denken, es ist Friede, alles ist in Ordnung und dann kommt doch ein ganz tiefer Einschnitt, der alles verändert, der Herr, der wiederkommt. Ihr Lieben, wie gehen wir damit um? Die Sorge der Menschen damals in Thessaloniki war, Es ist die erste Generation, es ist der erste Brief des Apostels Paulus, geschrieben so um das Jahr 60 herum. Da sind die ersten gestorben in den Gemeinden. Und sie fragen sich, was wird mit ihnen sein? Wenn der Herr wiederkommt, sind die Verstorbenen dann ausgeschlossen vom Heil, vom Reich Gottes. Und er sagt, nein, sie gehören dazu. Für sie ist Christus gestorben. Solche Gedanken plagen uns wahrscheinlich nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin und nicht denke, manche unter euch werden es auch so fühlen, so insgeheim denkt man, eigentlich geht es mir gerade ganz so gut, dass ich eigentlich ganz gerne noch eine Weile so leben würde. Und wenn Jesus kommt, wenn ich gestorben bin, dann ist auch recht. Ihr Lieben, der Zeitpunkt ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass der Tag kommt, dass Christus wiederkommt und sich dabei vor aller Welt zeigt, dass er die Krone aufhat, dass er der ist, der alles richtet, alles zurecht richtet. Und entscheidend ist, was dieser Tag mit sich bringt. Darum lasst uns noch mal denken, was ist eigentlich der Sinn dieser Wiederkunft? Der Sinn ist, dass deutlich wird, wer Herr der Geschichte ist. Dass Gott dem Sohn die Krone gibt und damit das Werk des Sohnes in volle Gültigkeit setzt. Das Werk des Sohnes ist, dass er gestorben ist für diese Welt und Menschheit so verloren und kaputt sie ist, dass er sie neu schöpft. Dass er seine Gemeinde ihn über die ganze Welt hin aufrichtet und alles in sein Heil hineinzieht. Und alles, was dagegen steht, wird vergehen und keine Bedeutung mehr haben, wird entmachtet sein, damit nur der Glanz und das Heil Gottes sichtbar sein wird. Er wird der Liebe Gottes Raum schaffen, überall. Darum, ihr Lieben, was heißt das? Er kommt und wird alles für alle Welt sichtbar neu machen. Das heißt doch, eigentlich geht es darum, dass wir uns darauf besinnen und dass wir heute schon auf dieses Ziel zu leben, dass wir uns hineinnehmen lassen in das Werk, das Christus in Vollendung darstellen wird, in das Werk der Erneuerung, in das Werk, das wir an seinem Reich mitbauen, dass wir jetzt schon uns bekennen zu dem, der das Leben und die Liebe und die Gerechtigkeit ist und all das sichtbar machen wird. Durch alle Widerstände hindurch, durch Gericht und Gnade. Aber das wird am Ende stehen. Und er freut sich, wenn wir uns heute schon darauf besinnen und in dieser Richtung leben. Das hat die Stunde geschlagen. Das Zweite, wer sind wir in dieser besonderen Zeit heute? Oder wer könnten und sollten wir sein? Es ist ja schon zu ahnen in dem, was ich gesagt habe. Und so fährt der Paulus auch weiter. Der Bibeltext antwortet in einer eindrücklichen Bildersprache. Ihr aber lebt nicht in der Dunkelheit, Brüder und Schwestern. Ihr alle seid vielmehr Menschen, die dem Licht und dem Tag angehören. Darum wollen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. Dem Tag angehören, nicht der Dunkelheit. Was heißt das? Der Apostel beschreibt so die beiden sich gegenseitig ausschließenden Lebensweisen, die es gibt. Einmal fern von Gott und damit in der Dunkelheit und das andere von Gott erleuchtet und damit am Tag. Ja, ihr Lieben, in der Krise zeigt sich, was in unseren Herzen ist. Da kommt heraus, was drin steckt. Gutes oder Schlechtes. Ich war überrascht am Anfang der Corona-Zeit im Frühjahr, dass plötzlich Leute in unserem Haus bei uns angefragt haben, ob sie für uns einkaufen dürften. Leute, von denen ich es nicht gedacht hätte. Nicht jemand von der Gemeinde, die hat es auch gegeben, aber das hat mich überrascht. Jemand, der im Haus lebt, von dem man sonst gar nicht so eine intensive Beziehung hatten. Und seither hat sich das natürlich intensiviert. Andererseits zeigt sich, dass es auch Menschen gab, die ganz anders sind und bis heute, die einfach nur ihren Vorteil suchen, denen es wurscht ist, ob das Regal leer ist oder nicht, die lieber hamstern, damit sie was haben, ohne an andere zu denken, die rücksichtslos lügen und betrügen und ihren Vorteil suchen, egal was es für andere bedeutet. Das ist mit Schlafen gemeint, nur für sich selbst leben. Wer schläft, der kriegt von seiner Umwelt nichts mit. Der hat vielleicht einen schönen Traum, aber andere haben nichts davon. Die Gemeinde aber, an die Paulus schreibt, die verhält sich ganz anders. Ihr aber lebt ja nicht in der Dunkelheit, lobt er sie. Ihr seid Menschen, die nicht schlafen, sondern wachen und nüchtern sind. Sie gehen mit offenen Augen durch die Welt. Sie bekommen mit, was geschieht und was es für die Einzelnen bedeutet und empfinden mit. Sie reagieren darauf nach ihren Möglichkeiten und lassen andere nicht im Stich, sondern helfen mit, dass Brücken gebaut werden, dass Menschen Hilfe finden, dass sie nicht isoliert oder allein bleiben und dass ihnen Recht geschieht. Das ist eigentlich, worum es geht. Und dabei nehmen sie auch Einschränkungen und Nachteile in Kauf. Der Geist Gottes macht sie sensibel und stark. Liebe, mir fällt dabei auf, wie eindeutig Paulus hier formuliert, ganz stark. Fast übertrieben, möchte man sagen. Da gibt es nur Tag und Nacht, nur Schwarz und Weiß. Manchmal denke ich, ist Leben nicht auch noch ein bisschen komplizierter, als dass es nur eine Weise gäbe, wie man Wahrheit erfährt, als dass es nur eine Weise gäbe, wie man Liebe üben kann, nur eine Weise, wie man Gott dienen kann. Aber ich will es nicht abschwächen. Was Paulus hier sagt, ist, dass wir uns wirklich um Authentizität bemühen sollen, dass zum Ausdruck kommt, dass in uns lebt, was der Geist Gottes bewirkt. Dass wir eindeutig leben und anderen zugewandt. Er will Entschiedenheit. Also nochmal, in was für einer Zeit leben wir? In einer Zeit der Krise, wo herauskommt, auf welcher Seite wir stehen. Und wir sollen uns auf Jesus Seite eingruppieren. Wer könnten wir sein? Menschen, die Licht in diese Welt bringen, erleuchtet von seinem Geist. Was ist zu tun? Wozu leitet uns der Apostel an? Er schreibt, wir wollen Glaube und Liebe als Panzer anlegen und die Hoffnung auf Rettung als Helm. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir dem Gericht verfallen, sondern dass wir durch Jesus Christus gerettet werden. Hier kommt die Trias ins Spiel, die Paulus immer wieder anführt, wenn es darum geht, die christliche Existenz zu beschreiben. Im 1. Korinther 13 ist das die bekannteste Stelle. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Wie eine Rüstung sollen wir diese Tugenden anlegen, sozusagen in sie hineinschlüpfen, sie verkörpern. Uns mag vielleicht die militärische Ausdrucksweise mit Panzer und so nicht so sehr gefallen. Aber es deutet schon an, was Wirklichkeit ist, dass es einen inneren Kampf bedeutet, sich in dieser Weise zu verhalten. Wenn es bei euch nicht ganz anders ist wie mir, dann muss ich sagen, das, was als erster Impuls oft kommt, ist doch eher egoistisch bestimmt. Das, was als erster Impuls der Reaktion oft kommt, ist eher Ungeduld, ist eher abwehrend, ist eher halt, dass man es Angenehmeres sucht. Und da braucht es schon einen gewissen inneren Kampf. Und der soll bestimmt sein von der Frage, wer will ich eigentlich sein? Zu wem hat Christus mich gemacht, dass ich in dieser Richtung lebe? Zieht den Panzer des Glaubens und der Liebe an, werdet stark aus dem Geist Gottes heraus. Wo ist Liebe jetzt gefragt? In vieler Weise. Ihr wisst es selbst am allerbesten. In eurem persönlichen Umfeld, in der Nachbarschaft, im Beruf. Dort, wo ihr es am schwersten findet, ist es am meisten gefragt. Aber denkt daran, in all dem will Christus mit euch sein. Er ist es, der die Welt erneuert, aber der euch mitbeteiligt. Durch seinen Geist gibt er Kraft, Dinge auszuhalten, mehr als wir gedacht hätten. Gibt er Kraft, Dinge zu tun, auch wenn es schwerfällt. Und gibt er auch Vergebung, wo wir nicht mehr können. Sodass wir auch im Gebrochenen unserer Existenz noch ein Zeichen sind, auf wen wir hoffen und von wem wir uns rechtfertigen lassen. Von ihm, nicht nur durch unsere Taten. Wo ist Glaube gefragt, ihr Lieben? Das bewegt mich sehr, was diese Krise mit uns als Kirchen und als Christen macht. Ich habe schon gedacht, es ist wie eine kleine Christenverfolgung. Diese Einschränkung und auf einen Schlag sind bestimmt ein Drittel ganz zögerlich oder gar nicht mehr da. Ich will nicht über sie urteilen. Wer weiß, was in ihren Herzen ist. Aber die Präsenz, die nimmt man wahr. Und es ist wahr, wir sind weniger als vorher. Und deutlich weniger. Und das tut mir weh. Was wird es sein, wenn es ganz andere Dinge gibt, die man zu erdulden hat, wenn man zur Gemeinde gehört, als dass man die Unbequemlichkeit auf sich nimmt, einen Gottesdienst zu erleben, der anders ist als gewohnt? Der Glaube ist gefragt, dass wir ihn behalten, bezeugen. Auch, dass wir in manchen Zweifeln, die auch einem kommen, wie manches sein kann, wie Arme besonders betroffen sind, auch in dieser Krise, immer wieder die besonders benachteiligt sind, die werden jetzt nochmal benachteiligt. Das müssen wir aushalten, das sind Anfragen, die man hat, dass er uns bewahrt, den Glauben, und wir dranbleiben können. Und dass wir auch im Gebet weiterhalten. Zieht den Panzer des Glaubens und der Liebe an. Das ist die Herausforderung. Denn es ist die Zeit der Krise. Und es ist die Frage, in welche Richtung wir leben. Auf das gute Ende hin, das Christus schaffen wird, wenn er die ganze Welt erneuert oder nicht. Amen. Möge bitte aufstehen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte mir grauen? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte ich mich fürchten? Darum geht hin im Frieden. Der Herr ist mit euch. Amen.